herzlich willkommen zu Geschichte mit Schuch. Seit langem endlich mal wieder eine neue Episode. Das liegt daran, dass wenig Zeit bleibt momentan für Geschichte mit Schuch, da mein lokalgeschichtlicher Podcast der Jackl erzählt, den ihr gerne auch mal reinhören könnt, sehr viel Zeit erfordert. Aber trotzdem soll es jetzt mal wieder eine Folge Geschichte mit Schuch geben, in der es um die neue Ostpolitik unter Willy Brandt geht. Blicken wir mal kurz auf die Vorgeschichte der Außenpolitik mit den Ostblockländern, speziell auch mit der DDR vor 1969, also vor der Zeit, als Willy Brandt dann Bundeskanzler wird. Der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer und die CDU sowie die Westmächte waren der Ansicht gewesen, dass auch nach 1945 das Deutsche Reich im völkerrechtlichen Sinne weiter bestand. Und auch das Grundgesetz geht, beziehungsweise ging damals von einem gesamtdeutschen Volk und einer gesamtdeutschen Staatsgewalt aus. Da aber die Bundesrepublik Deutschland nicht der Gesamtstaat war, beziehungsweise nicht als solcher handeln konnte, wurde die BRD als staatliches Provisorium konzipiert und die Wiedervereinigung zum Staatsziel deklariert. Adenauer ging in seiner Außenpolitik zunächst einmal konsequent den Weg der Westintegration, das heißt die Anbindung an die Vereinigten Staaten von Amerika und die NATO, um die demokratische Freiheit für die Bundesrepublik zu wahren. Je mehr sich die BRD im Westen integrierte, desto stärker kam es gleichzeitig zur Bindung der DDR an den Ostblock. Die DDR sah sich zunächst als Kern eines wieder zu organisierenden Staates und ab Mitte der 50er Jahre dann als Nachfolgestaat des Deutschen Reiches. Bis zum Mauerbau 1961 kam es in Absprache mit der Sowjetunion immer wieder zu Verhandlungsangeboten und Friedensvertragsvorschlägen von Seiten der DDR an die BRD, die jedoch von der Bundesrepublik abgelehnt wurden, da man zunächst einmal im Osten freie Wahlen, eine rechtsstaatliche Ordnung, freiheitliche Regierungsform und Schutz der Menschenrechte forderte bzw. erwartete. Seit 1954-55 war es so, dass ja die DDR und die BRD die volle staatliche Souveränität von den Besatzungsmächten erhalten hatten und in das jeweilige Bündnissystem, BRD in die NATO und DDR in den Warschauer Pakt integriert wurden. Die UdSSR vertrat die Auffassung, dass auf dem Boden des Deutschen Reiches zwei deutsche Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung entstanden sind. Die Wiedervereinigung war damit für die Sowjetunion eine Angelegenheit zwischen den beiden deutschen Staaten. Dieses Konzept bezeichnete man dann auch als Zwei-Staaten-Theorie. Die DDR machte verschiedene Vorschläge, um die Theorie in die Praxis umzusetzen. Dabei war der Gedanke einer Konföderation, welche von der Annäherung der BRD an das gesellschaftliche System der DDR ausging, bis 1967 Kern aller Überlegungen. Die Bundesrepublik Deutschland wies dies stets zurück und stellte als Voraussetzung immer wieder Forderung nach freien Wahlen. Auf westlicher Seite wurde im Auswärtigen Amt seit 1955 die sogenannte Hallstein-Doktrin vertreten. Das war ein Konzept, das auf einen Mitarbeiter im Auswärtigen Amt, nämlich Hallstein, zurückging, der postuliert hatte, dass man keine diplomatischen Beziehungen zu Ländern, die die DDR völkerrechtlich anerkennen, aufnehmen würde. Die einzige Ausnahme war die Sowjetunion, mit der man 1955 erste diplomatische Beziehungen aufnahm. Ziel dieser Hallstein-Doktrin war die völkerrechtliche Isolierung der DDR, denn die Bundesrepublik Deutschland vertrat den Alleinvertretungsanspruch und hat dann auch in der Tat Kontakte zu all den Staaten, die die DDR völkerrechtlich anerkannten, zum Beispiel Jugoslawien 1957 und Kuba 1963, abgebrochen. Durch den Mauerbau 1961 kam es eigentlich zu einer Zementierung der Zwei-Staaten-Theorie. 1964 nahm auch letztmals eine gesamtdeutsche Mannschaft an den Olympischen Spielen in Tokio teil. Danach traten dann immer zwei deutsche Mannschaften an. Nach der Kuba-Krise 1963 setzten John F. Kennedy, der amerikanische Präsident, und Nikita Khrushchev auf sowjetischer Seite auf Entspannung, was sich auch auf die Deutschlandpolitik übertrug. Die Supermächte fingen mit internationalen Verhandlungen über Rüstungsbegrenzung und Rüstungskontrolle an und es wurde eine Politik begrenzter Kooperation ins Leben gerufen. In Europa erkannten die beiden Supermächte den Status quo an, was die Bundesrepublik zwang, ihre Position gegenüber der DDR zu überdenken. Seit dem Mauerbau schon war der harte Konfrontationskurs von Seiten der Bundesregierung aufgegeben worden und man versuchte stattdessen eine Politik der menschlichen Erleichterung. 1963 gab es hier bereits einen ersten Erfolg, nämlich damals wurde das Passierscheinabkommen für Westberliner und die Reiseerlaubnis für Rentner 1964 dann durchgesetzt. Bereits unter dem Christdemokraten Ludwig Erhard begann auch eine aktivere Ostpolitik, mit der das Verhältnis zu den osteuropäischen Staaten verbessert werden sollte. Es wurden in Polen, Rumänien und Ungarn 1963 Handelsvertretungen eingerichtet. 1964 geschah dies in Bulgarien. 1966 bot Ludwig Erhard in der sogenannten Friedensnote den osteuropäischen Staaten einen Gewaltverzicht an, die jedoch von der Sowjetunion zurückgewiesen wurden, da die Osteuropäer keine Beziehung zur BRD aufnehmen durften, solange diese die DDR nicht anerkannten. Also im Prinzip gab es von sowjetischer Seite eine umgekehrte Hallstein-Doktrin damals. Im Rahmen der internationalen Entspannung lief die Bundesrepublik beim Beharren auf ihren Alleinvertretungsanspruch und die Nichtanerkennung der DDR immer mehr Gefahr, auch im westlichen Lager isoliert zu werden. Man dachte von daher immer mehr über eine deutschlandpolitische Kurskorrektur nach. 1967 kam es dann sogar zu einem Briefwechsel zwischen dem damaligen Bundeskanzler Kiesinger und dem Regierungschef Stoff in der DDR. Die Verständigungspolitik führte die damals herrschende Große Koalition mit den osteuropäischen Staaten fort und es kommt zur Aussöhnung, vor allem mit UdSSR, Polen und der CSSR. 1967 wird eine Botschaft in Rumänien eingerichtet und eine Handelsvertretung in Prag eröffnet. Damit war die Hallstein-Doktrin im Prinzip völlig aufgeweicht, eigentlich verschwunden. Entscheidend wurde dann aber die neue Ostpolitik unter dem sozialdemokratischen Bundeskanzler Willy Brandt, der eine Entspannung durch Annäherung an die östliche Position erreichen wollte, vorangetrieben. Als ehemals regierender Bürgermeister von Berlin kannte Brandt die Situation besonders gut und versuchte nun durch Aussöhnung mit den östlichen Nachbarn und der Sowjetunion ganz konkret eine Verbesserung der Lage Westberlins und der deutschen Bevölkerung im Osten zu erlangen. Parallel zur Entspannungspolitik, die unter dem amerikanischen Präsidenten Nixon stattfand. Es kam zunächst zu Verhandlungen mit der Sowjetunion, denn die Sowjetunion war ja die bestimmende Macht im Ostblock und das war auch Willy Brandt und seinem außenpolitischen Berater Egon Bahr, der die Idee der Politik Wandel durch Annäherung eigentlich ausformuliert hatte, von Anfang an klar. Die Verhandlungen sind letztlich erfolgreich und Willy Brandt reist im August 1970 nach Moskau, um dort den Moskauer Vertrag zu unterzeichnen. Dieser enthielt unter anderem die Anerkennung der bestehenden Grenzen in Europa, den Verzicht auf Gewaltanwendung sowie auf Gebietsansprüche, aber gleichzeitig war diesem Vertrag ein Brief beigefügt, in dem die Bundesrepublik Deutschland ihren Anspruch auf die deutsche Einheit ausdrücklich betonte und sich diese als außenpolitisches Ziel verwahrte. Nach diesem Moskauer Vertrag, der als ja Türöffner für die weiteren osteuropäischen Staaten diente, richtete Brandt seinen Blick auf Polen. Im Dezember 1970 reist Bundeskanzler Brandt als erster westdeutscher Staatsmann nach 1945 nach Polen. Bekannt ist sein dortiger Kniefall vor dem Mahnmal im Warschauer Ghetto, der als ganz große Geste der Schuldanerkennung, der Sühne und der Bitte um Vergebung weltweit gesehen wurde. In dem wichtigen politischen Abkommen, nämlich in dem Warschauer Vertrag, erkannte die Bundesrepublik Deutschland die Oder-Neiße-Linie als unverletzlich an und damit den Verlust von 25% des ehemaligen Gebiets des Deutschen Reiches. Zudem enthielt der Vertrag die Möglichkeit der Ausreise Deutscher aus Polen. Heftige Kritik und heftige Diskussionen löste die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie vor allem in der Gruppe der Heimatvertriebenen und der Heimatvertriebenen Verbände aus. Aber auch die Opposition, insbesondere die CDU, stellte sich gegen die Ratifizierung durch den Bundestag und versuchte sogar durch ein Misstrauensvotum gegen Brandt die Regierung zu stürzen. Jedoch scheitert dieses Misstrauensvotum, das vorgesehen hätte, dass Rainer Barzel von der CDU Bundeskanzler wird im Bundestag. Heute weiß man, dass offensichtlich bei diesem Misstrauensvotum Stimmen von CDU-Abgeordneten von der DDR, von der Stasi gekauft worden waren. Am 3. Juni 1972 treten diese Verträge dann in Kraft. Im September 1971 kommt es dann noch zu einem Vier-Mächte-Abkommen über Berlin. Anerkennung der besonderen Beziehung West-Berlins zur BRD durch die Sowjetunion waren ein wesentlicher Bestandteil dieses Abkommens und zudem wurde durch die Zusicherung des freien Zugangs zu den Transitwegen die Lebensfähigkeit der Stadt letztlich garantiert. 1971 erfolgte dann auch ein eigenes Transitabkommen mit der DDR, das 1972 durch einen Verkehrsvertrag ergänzt wurde. Beides diente eben dazu, auch das Reisen zwischen den beiden deutschen Staaten zu erleichtern. Mit dem Moskauer Vertrag und dem Warschauer Vertrag waren zwei wichtige Schritte hin zu einer Annäherung an den Ostblock getan. Aber das eigentliche Ziel, was natürlich Willy Brandt und Egon Bahr durch ihre Politik der Annäherung verfolgten, nämlich die Annäherung an die DDR und die, wie es in der Tutzinger Rede von Egon Bahr heißt, Auflockerung der Grenzen und der Mauer zur DDR hin, musste natürlich in gesonderten Verhandlungen erreicht werden. Mit diesen Verhandlungen und mit dem Grundlagenvertrag beschäftige ich mich dann in der nächsten Folge von Geschichte mit Schuch. Ich hoffe, es war hilfreich für euch, euch diesen Podcast anzuhören. Es gibt eine Kurzversion des Ganzen auch auf TikTok. Dort ist Geschichte mit Schuch jetzt auch wieder aktiv. Schaut mal rein, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal.